144 des Sneakpots. Zeit für einen Schnaps. Prost!
Prost!
Heute Deadpool. Mit mir hier das Arschgesicht. Robert Krüger.
Und die Metallfresse da drüben, Stefan Giesbert. Deadpool ist ein, das kann ich jetzt nicht so schön und brav. Es ist, ich wollte jetzt so ganz brav und ganz anders als die Einleitung anfangen, aber es hat nicht funktioniert. Deadpool ist eine Comic-Verfilmung, Marvel-Universum, aber eben nicht in diesem Avenger-Kontext, sondern eher in diesem X-Men-Kontext. Also der Deadpool gehört in dieses, also es gibt ja da Überschneidungen, aber irgendwie wegen der Rechte wieder, was weiß ich, die einen liegen bei Fox und die anderen bei Sony oder so, die Irrhörer wissen das eh besser als wir. Jedenfalls deshalb funktioniert Deadpool eher in diesem X-Men-Kontext. Er ist ein Comic-Held, der auch in den schriftlichen Comics eher so eine Randfigur war, die aber eine treue Fanbase hat und er ist so ein loses Maul, er ist so ein, ja, seine Geschichte, die wir hier erzählt kriegen, sehen wir halt, dass er ein Special Forces Soldat war, der irgendwie in den 48 Kills in 72 Tagen oder sowas und gespielt von Ryan Reynolds, hat er dann ja eine Freundin und er ist so ein Typ, der sich mit so Auftragsschlägereien über Wasser hält, so ein bisschen ähnlich wie die Figur, die wir neulich von Russell Crowe in The Nice Guys hatten, nur das Ganze hier ist ein bisschen düsterer und ein bisschen halt comichafter, ja, das ist klar. Jetzt ist es so, dass er dann, also die Geschichte, die wir hier erzählt kriegen, ist zum Teil ein Rückblick. Also es beginnt mit einer riesigen Schießerei auf einer Brücke. Sehr, sehr krass inszenierte Action. Sehr blutig, sehr lustig, aber auch very, very over the top. Also völlig überdreht. Und dann da hat er schon seine Maske. Und dann kriegen wir erzählt in einem Rückblick, wie er das geworden ist. Und irgendwo in der Mitte des Films, so etwa nach einer Stunde, sagt er dann den Satz, all caught up now, also dann sind wir wieder, also dann haben wir den ganzen Rückblick fertig erzählt bekommen und ab da geht es dann von diesem Moment aus weiter auch in die Zukunft.
Achso, das heißt, er redet quasi mit dem Zuschauer.
Komme ich gleich noch zu, ja. Macht er, die Antwort lautet ja, aber komme ich gleich noch zu.
Ja, ist ja gut.
Er hat dann eben in der Vergangenheitserzählung sehen wir halt, wie er ursprünglich noch kein Superheld ist und dann eben wird er von einem, ich glaube, Thyroid Cancer, also was heißt das hier, Schilddrüsenkrebs, befallen und hat eigentlich nicht mehr lang zu leben. Und dann bietet man ihm einen relativ shady Deal an, so nach dem Motto, wir können ihnen helfen und wir machen einen Superhelden aus ihnen. Er lässt sich darauf ein und das geht aber gehörig schief. Also es funktioniert irgendwie, sie stimulieren irgendwie seine mutierten Gene, also seine Gene dazu zu mutieren. Und er wird dann sowas wie ein X-Men. Also irgendwas mutiert bei ihm, aber es geht auch was schief. Und er sieht danach aus, im Grunde wie Freddy Krüger. Also das wird auch sehr, da sind ein paar
das
gute
ist ja
Gags.
Gemein.
Ja, es sind ein paar gute Gags drin, was sein Kumpel, der leitet eine Bar, wo er immer hingeht. Was der dann so sagt, wie er aussieht, das ist nicht sehr nett. Also es gibt eine verschrumpelte Papaya, die mit einer noch viel verschrumpelteren Papaya gevögelt hat und dann irgendwie hatten sie Hasssex, weil ihre Beziehung lief nicht so und das war das Einzige, was sie machen konnten, ohne gewalttätig zu werden oder irgendwie so. Und er bringt dann noch 10 andere Vergleiche, wie Analogien, wie er jetzt aussieht. Er sieht wirklich fürchterlich aus, im Grunde wie ein Brandopfer. Und damit kann er seiner Freundin nicht mehr unter die Augen treten und die glaubt halt, dass er tot ist und das ist dann so im Grunde die Love Story, die den ganzen Film, die treibende Kraft sozusagen ist. Deadpool möchte gerne irgendwie entweder wieder geheilt werden oder wenigstens irgendwie seine Freundin zurück. Die wird gespielt von Marina Baccarin. Da bin ich ja sofort sowieso dahingeschmolzen. Die kennen wir aus Firefly und demzufolge natürlich auch aus dem Film Serenity. Da spielt sie die Inara, also diese Companion, der Hauptcharakter in Firefly nennt sie ja immer eine Hure, aber sie ist ja eine Companion, das ist sowas wie eine Edelprostituierte. Wie auch immer, die spielt hier seine Freundin und zwar auch eine Rolle, die irgendwie, die ist auch ziemlich tough so, also die weiß auch, sich physisch zur Wehr zu setzen, wenn es sein muss und hat auch ein sehr loses Mundwerk, arbeitet auch irgendwie im Nachtleben, was sie genau macht, weiß man nicht so genau, also irgendwann sieht sie mal in so einem Nachtclub, wo so Table Dancing am Start ist, aber da Table Dance sie nicht selber, was sie so genau macht, bleibt so ein bisschen im Dunkeln. Und die haben in diesem Film am Anfang sehr, sehr unterhaltsamen, unfassbaren Sex und das Ganze ist wirklich, wirklich lustig, also der ganze Film ist eben so gemacht, dass dieser Superheld Deadpool wirklich ein unfassbar loses Mundwerk hat, alles kommentiert und da komme ich jetzt dann dazu, was du eben vorhin gesagt hast, er bricht halt auch die vierte Wand und redet mit uns, also mit dem Zuschauer und diese Sequenzen, wenn er mit dem Zuschauer redet, sind manchmal so Freeze-Frame und wir hören seinen Off-Kommentar.
Okay.
Wie er uns erklärt, wie es jetzt zu dieser Situation gekommen ist. Manchmal ist es so, dass er sich tatsächlich einfach seitwärts wendet und in die Kamera spricht. Manchmal ist es so, dass er uns, zum Beispiel gibt es eine Szene, da möchte er uns davor beschützen, dass wir irgendwas angucken und schwenkt die Kamera so beiseite. Das solltet ihr nicht sehen und drückt so mit der Hand so die Kamera weg. Einmal putzt er uns irgendwie so ein komisches Dreck von der Linse. Und es gibt immer mal wieder so Momente, wo er einfach mit dem Zuschauer interagiert. Manchmal ist das so, dass die anderen Figuren in der Szene das mitbekommen und er die dann irgendwie kurz, also warte mal, ich rede nicht mit dir, ich rede mit denen da oder sowas.
Lustig.
Und manchmal ist es so, dass die scheinbar die Zeit stehen bleibt oder es ist irgendwie so eingefroren. Also es ist sehr spielerisch gemacht, diese Art, wie damit umgegangen wird. Kann man jetzt vielleicht auch nervig finden, kann ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das stört. Ich fand es super lustig. Er ist halt ein guter Kämpfer, aber er ist halt auch irgendwie so, eigentlich will er das alles gar nicht, ja. Und die X-Men wollen irgendwie auch, dass er dann, dass er zu denen kommt. Da sind auch ein paar schöne Scherze drin. Das zum Beispiel auch wegen dieser lizenzrechtlichen Geschichte sind da jetzt natürlich nicht irgendwie Professor Xavier drin und Magneto und die ganzen Berühmten alle, Wolverine oder so. Aber die werden halt erwähnt. Und es wird dann halt auch cool erwähnt, dass dass es zum Beispiel von Professor Xavier da jetzt auch mehrere gibt. Ja, es gibt ja Patrick Stewart und den, jetzt habe ich seinen Namen gerade nicht, James McAvoy. Und dass man da ja auch schon so ein bisschen durcheinander kommt, das wird für einen schönen Gag, den ich jetzt nicht vorhernehmen will, benutzt. Also auch diese Meta-Gespräche über Filme oder dass er zum Beispiel, wenn er die vierte Wand bricht, zu uns sagt, ihr fragt euch sicher, wieso ich einen Film verdient habt. Also auch so, weißt du, so Meta-Gespräche darüber, dass er in einem Film ist und dass er ein Superheld ist und dass es andere Superhelden gibt in anderen Filmen. Auch die Avengers werden für einen Gag erwähnt und ganz gegen Ende kommentierter Kameraeinstellungen und so. Also es wird an mehreren Stellen mehrfach Meta, aber es verliert sich nicht darin. Also es bleibt sehr viel Zeit auch für die eigentliche Geschichte und natürlich werden sowas wie in einem Showdown oder so passieren solche Durchbrechungen nicht, sodass du dann auch die entsprechende Spannung aufgebaut kriegst und auch spannend dabei bist. Und wenn es dann wieder so einen Moment hat, wo der Film Zeit hat, auch mal wieder für eine Punchline, dann kann es halt mal wieder sein, dass so eine Punchline dann halt auch aus so einem Meta-Gag kommt. Und das fand ich sehr erfrischend. Die Sprüche sind echt derb. Die Gewalt ist die
ist Gewalt drüber, ist, oder? Ist doch so richtig, richtig drüber.
Ist richtig drüber, klar. Da fliegen Köpfe weg, da werden Köpfe abgehackt und so. Und dann wird auch schön viel Spaß gehabt. Was mich ein bisschen geärgert hat, ist der Bösewicht.
Okay.
Der, was heißt geärgert? Der ist halt einfach farblos, der Typ. Also, ich weiß nicht. Du kriegst dann halt so erzählt irgendwie, ja, er hat es auch so mutiert irgendwie, hat sich da selber behandelt mit dieser selben Methode da und bei ihm ist auch irgendwas mutiert und auf jeden wirkt das anders, bla bla bla.
Entschuldigung, mir war kurz langweilig.
Genau, und er spürt nichts. Er spürt keine, hat keine Gefühle, er spürt nichts mehr, keinen Schmerz mehr und so weiter. Und er hat auch super Reflexe, ist super schnell. So, Das wird dir erzählt am Anfang. Aber zu dem Zeitpunkt hast du in einem, also das siehst du am, relativ am Anfang des Films, aber in einer Rückblende. Aber bevor diese Rückblende erzählt wird, hast du ihn schon einmal kämpfen sehen. Und da hat Deadpool
das heißt,
ihn einfach...
Das weißt du es eh
schon. Ja, nee, nee. Und da hat Deadpool ihn einfach vermöbelt und es sah überhaupt nicht nach großartigen Superfähigkeiten aus. Einfach nur so, ja, okay, der Typ ist jetzt ein bisschen zäher als die anderen, der ist nicht nach dem ersten Schlag tot. Aber Superreflexe, denkst du denn so, er hat sich doch verkloppen lassen. Also, hä? Offensichtlich sind die Reflexe jetzt nicht so mega, dass jetzt Deadpool da ein großes Problem mit hätte. Im Endkampf ist das dann ein bisschen anders, aber vorher kriegt er einfach auf die Fresse. Und auch so, der ist halt so, ja, angeblich fühlt er ja nichts und hat keine Gefühle, aber dann gibt's irgendwann so, bei packt Deadpool ihn an so einem empfindlichen Punkt und beleidigt ihn mal und da fährt er völlig aus dem Anzug und dann denkst du dir so, wie, jetzt fühlt nichts, aber kann beleidigt werden und verliert dann die Beherrschung, also
schade.
Irgendwie, also ich ja, fand gut, ihn unlogisch und ich fand ihn auch farblos gespielt und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so, wenn du jetzt einen Megaschurken gehabt hättest, ja, und Deadpool hätte sich an dem abarbeiten müssen, hätte das noch ein viel besserer Film werden können. Und so blieb der irgendwie so, ja, okay, jetzt muss halt dieser Idiot da gestoppt werden, aber so richtig gefährlich wirkt er nicht und deshalb ist dann auch der ganze Film so ein bisschen, ja, ohne den richtigen Schurken fällt's auch dem Held schwer. Also, naja, egal.
Brauchst halt einen guten Gegenspieler. Ja gut, aber, also insbesondere das kluge Durchbrechen der vierten Wand sozusagen, also mit dem Zuschauer reden, find ich schon eine sehr schöne Idee, um so einen Film aufzufrischen. Und allein dafür würde ich ihn mir gerne dann doch anschauen, glaube ich.
Ja, also ich kann das auch nur empfehlen. Also ich habe sehr gelacht. Manche der Gags sind wirklich gut. Ja, Marina Baccarin einfach da zum Dahinschmelzen. Also da bin ich ja, da habe ich das
mal ein Softspot. Nicht ganz objektiv.
Nee, bin ich nicht objektiv. Ansonsten, ja, Ryan Reynolds, cool. Obwohl man ja nicht viel von ihm sieht. Also man sieht in den Rückblenden ganz am Anfang, sieht er natürlich einmal normal aus. Und auch für die Ladies ist da einiges zu gucken. Also ist reichlich Zeit oben ohne und dann auch von hinten full back nudity würde in der IMDb wahrscheinlich drinstehen. Also es gibt schon einiges zu sehen und dann hat er natürlich die meiste Zeit entweder seine Brandverletzung da und oder es ist nicht wirklich durch Feuer passiert, aber es sieht aus wie eine Verbrennung. Und dann trägt er natürlich ganz viel die Maske. Ja, die Sprüche sind einfach schnell und immer auf Punchline gebürstet, schon gut gemacht. Und ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Ich habe ihn auf Englisch geguckt. An ein paar Stellen musste ich mal Untertitel anmachen oder kurz auf Deutsch schalten. Ich habe ihn bei iTunes geschaut. Das heißt, ich konnte natürlich relativ problemlos die Sprache umschalten und irgendwie auch mal ein kleines Stück zurückspulen. Kann man im Kino natürlich nicht, aber ich glaube, im Kino läuft der jetzt eh nicht mehr. Ja, ansonsten war das Englisch ganz gut verständlich. Ich wusste nicht, dass Ryan Reynolds so eine hohe Stimme hat oder vielleicht haben sie ihm die hochgepitcht oder so, keine Ahnung, aber während er Deadpool ist und halt diese Gags macht, spricht er manchmal offensichtlich absichtlich, also, weil es gibt auch Szenen, wo er mit etwas normalerer Stimme spricht, spricht er manchmal mit so einer ganz hohen Stimme. Da muss ich mir erst dran gewöhnen, aber geht dann. Kein Problem. Und bis auf den Bösewicht, der so ein bisschen rumnuschelt, ist das Englisch eigentlich sehr gut zu verstehen.
Okay, cool.
Ja, so viel dazu. Also Deadpool, ich glaube FSK 16 meine ich wohl. Sehr blutig. Also erstaunlich eigentlich, dass es FSK 16 ist, aber heutzutage geht da ja irgendwie alles durch. Also nicht mehr so wie früher. Okay. Von einem relativ unbekannten Regisseur, Tim Miller, der vorher, glaube ich, noch gar nicht so wahnsinnig viel gemacht hat und auch wohl mit einem sehr geringen Budget gedreht und dafür sieht der verdammt gut aus. Also auch die Action, gleich zum Beispiel die Eröffnung, das ist eine Sache, die muss ich noch erwähnen. Also die Eröffnung ist ein ja, wie soll man das erklären? Wenn du jetzt dir vorstellst, du machst mitten in einer riesigen Action-Szene, bei der gerade ein Auto sich beim Überschlagen in der Luft quasi so, wie das dann immer im Hollywood-Film passiert ist, knallt irgendwo seitwärts dagegen, fliegt hoch und dreht sich in der Luft mehrfach um sich selbst. Und währenddessen kämpfen in diesem Auto immer noch Leute und schießen und machen und tun. Und dieses Ding frierst du jetzt ein und dann fliegst du mit der Kamera in Zeitlupe, also du fliegst mit der Kamera ganz langsam durch dieses, ich sag mal, dreidimensionales Standbild, also durch diese Szene durch quasi.
Okay.
Und fliegst dann aber ganz dicht an ganz vielen Details vorbei. Sodass du, dass sich in deinem Kopf nur ganz, ganz langsam das Gesamtbild aufbaut. Also du fängst an, was weiß ich, auf einem Arsch irgendwie, der, wo du siehst, die Kamera fliegt dann weiter, dann siehst du, okay, da hat jemand reingeschossen, in Zeitlupe stehen also die Bluttropfen in der Luft und dann geht's weiter und geht's an der Waffe lang und dann siehst du den nächsten und der hängt da und der hat die Hand durch die Glasscheibe durch und der andere wird irgendwie gerade gewürgt oder sowas. Ich weiß die ganzen Details jetzt schon gar nicht mehr, aber es fliegt dann so langsam durch und in deinem Kopf baut sich erst so nach und nach auf, was du da eigentlich siehst, aber das Bild, also die Szene ist eingefroren, aber die Kamera bewegt sich durch die Szene. Und die ist schon so detailreich, dass du eigentlich nochmal zurückspulen möchtest und es nochmal gucken willst, um alle Details dieser Szene zu begreifen. Und währenddessen müssten ja normalerweise in einem Filmvorspann jetzt so die Leute eingeblendet werden, wo dann irgendwie steht, Film bei Tim Miller und Hauptrolle das und das. Und hier stehen halt so die Stereotypen so. Some Douchebags Movie, produced by some asshole with money oder irgend sowas, ja, und dann The Asian Guy, CGI animated villain und so weiter, stehen dann halt so diese ganzen Movie-Tropes quasi, die so erfüllt werden müssen und an den Stellen, wo normalerweise die Namen stehen würden. Und das sind schon die ersten 10 Lacher in der Eröffnungssequenz. Super lustig gemacht. Also, ich fand den einfach von diesen ganzen Erwähnungen, auch wenn er dann über Schauspieler diskutiert und so, das war wirklich, wirklich unterhaltsam. Okay. Und das hatte ich so noch nicht gesehen. Also von daher, die Hörer unseres Podcasts sind ja, denke ich, das kann man ja wohl einigermaßen sicher annehmen, Filmfans und würden sich als solche bezeichnen und deshalb allein schon wegen dieser ganzen Anspielungen solltet ihr euch den angucken.
Okay, cool.
Das gebe ich jetzt auch mal 9 Punkte, weil ich habe wirklich mich gut unterhalten gefühlt für die eine Stunde 48 Minuten.
Sehr schön. Das heißt, ich werde mir demnächst auch hoffentlich reinziehen können, wenn ich dafür Zeit finde.
Genau, und es ist ein Marvel-Film, also auch bis zum Ende dranbleiben.
Okay. Ich habe mal nachgeschaut, der hat im Animationsbereich angefangen. Der hat für Verblendung zum Beispiel oder Thor oder Scott Pilgrim die Animationen gemacht.
Ja, das erklärt zumindest, wieso der so gut aussieht, der Film.
Ja, und er hat irgendwie eine Oscar-Nominierung gekriegt für den besten animierten Kurzfilm.
Okay, cool. Ja, ich hatte jetzt, glaube ich, nur so den Überblick bei, also ich habe irgendwie geguckt, ob er schon irgendwas Großes, Kinomäßiges gemacht hat als Regisseur und da ist dünn.
2 Kurzfilme, ja.
Ja, gut, genau.
Ja, so kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik, wollte ich was sagen.
Zur Droge der eigentlichen Begründung, warum wir das hier machen.
Ja, genau.
Wir eine Ausrede haben, zusammen zu trinken. Ja, nein.
Ja, natürlich, ja, natürlich. Apropos trinken, weißt du, wer heute Abend Dienstag, wir nehmen Dienstag auf, ja, Dienstag erscheint unsere Sendung, es wird ein bisschen knapp, aber wir stecken sie in die Zeitkiste und dann kommt sie wieder gestern raus, im Parler abhängt. Hast du es auf Facebook schon gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen, aber ich vermute. Ach was. Ja, nee, dann war meine Vermutung falsch. Das ist ja schön.
Ja, aber wir sind nicht da, ist ein bisschen drauf.
Das ist tragisch, ja.
Okay, gut, immerhin nehmen wir Podcasts auf.
Richtig.
Was trinkst du?
Ich trinke einen Whisky, den ich mir damals aus Japan mitgebracht habe.
Oh.
The Hakushu, Single Malt, 12 Jahre alt. Und ja, ich hatte mal wieder Lust auf Scotch. Das ist zwar natürlich jetzt kein Scotch, aber das ist vom Stil her ist das Scotch.
Und heißt das dann Jobsch?
Jobsch? Nee, heißt es glaube ich nicht.
Vermutlich nicht.
Also das hier heißt Hakushu. Ein Single Malt aus Japan. Prost.
Prost, cheers, ich trinke Wasser.
Oh, nicht mal Limo?
Nee, ich bin ja immer noch in der Vorbereitung. Und
ja, aber da könntest du doch Limo trinken.
Das stimmt, aber ich habe kein Limo da.
Verdammt.
Oder?
Okay, Wasser.
Ich könnte Wasser? Ich könnte das Pennywasser. Pennywasser, das würde ich immer trinken. Schön mit Kohlensäure, was natürlich super ist, wenn man podcasten möchte.
Großes Tennis, ja.
Ja.
Hast du was gesehen?
Ja. Ich habe am Wochenende irgendwie war ich alleine zu Hause. Die Jenny war abends unterwegs. Und da habe ich mir zwei Filme reingetan. Zum einen Edge of Tomorrow, den hast du ja schon mal ausführlich besprochen. Und
das ist dieser Computerspiel-Respawn-Film.
Ja, genau. Ja. Und ich muss sagen, ich war sehr angetan. Ich fand auch insbesondere, was ich bei sowas immer, also ich den Aufbau von dieser Szene, von diesem
Zurückspulen. Nochmal ganz kurz für die Hörer. Das ist dieser Tom Cruise-Film, wo er versucht, irgendwie so einen Angriffskrieg gegen irgendwelche Aliens da zu führen und dann in so einer Zeitschleife gefangen ist und immer wieder quasi zurückgeworfen wird mit dem Wissen, was beim letzten Mal schiefgegangen ist, aber er ist der Einzige, der das weiß und kann dann quasi immer wieder dieselbe Szene versuchen, so mehr oder weniger. Genau. Kurz Zusammenfassung. Jetzt, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich wollte noch, weil wahrscheinlich nicht alle Hörer das jetzt noch so präsent haben.
Ja, vielen Dank. Ja, da bist du eh besser im Zusammenfassen als ich. Muss mir das ja mal aufschreiben, damit ich überhaupt was zusammengefasst kriege. Ich weiß ja schon nicht mehr, worum es ging. Jedenfalls fand ich den Aufbau und die Art, wie einem klar gemacht wurde, was hier jetzt gerade passiert. Das hat mir sehr gut gefallen. Also eben dieses, okay, da ist jetzt jemand, der wird halt zurückgeworfen und macht wieder auf und du bist jetzt erst auch so mit verwirrt und er weiß für mein Gefühl bei dem ersten Respawn sozusagen zu viel. Also erinnert sich einfach zu genau an bestimmte Sachen, die passiert sind. Also kann ganze Sätze wiederholen und so. Das fand ich ein bisschen übertrieben. Aber wie die Geschichte vorangebracht wird, das ist sehr, sehr klug geschnitten.
Auch wie der Film anfängt, dann Sachen auszulassen, um nicht ständig sich zu wiederholen.
Genau.
Aber es ist einem so klar, okay, wir sind bis zu der Szene, bis dahin ist alles wieder gleich gelaufen, jetzt machen wir hier weiter. Das ist gut gemacht.
Das ist ganz toll gemacht und dann springt er eben an manchen Stellen doch wieder genau an den Anfang zurück und es geht dann eben weiter. Und das finde ich also wirklich, wirklich gut gelöst. Mir hat der Film bis zum Ende gefallen. Ich weiß, dass du aus irgendwelchen Gründen mit dem Ende nicht so zufrieden warst, können wir natürlich jetzt nicht so drüber reden. Aber
ist jetzt auch bei mir von der Erinnerung her schlecht. Ich könnte jetzt, glaube ich, echt nicht diskutieren, weil das weiß ich gar nicht mehr so genau, was mich da jetzt gestört hat. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie er ausgeht, ehrlich gesagt.
Könnte ich dir jetzt erzählen, wäre aber blöd für alle anderen.
Ja, nee, lassen wir dann auch.
Nee, also Edge of Tomorrow, Empfehlung, wenn man es aushält, dass dass Tom Cruise mitspielt, dass es Science Fiction ist und dass es Krieg ist. Also es ist halt schon auch ein krasser Kriegsfilm.
Und dann kam bei andere Filme mit Tom Cruise und hast du gleich weitergeklickt, oder wie?
Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Schauspielermäßig bin ich ja ganz schlecht. Ich habe mir dann ziemlich bewusst dieses Mission Impossible rausgesucht und habe ich festgestellt, so, ach, warte mal, das ist doch schon wieder Tom Cruise, so nach einer halben Stunde oder so.
Das Gesicht kenne ich doch.
Ja,
Falls du mit Edge of Tomorrow nicht fertig warst, ich weiß nicht, ich habe dich jetzt einfach hier in die
Übung. Also Empfehlung. Fertig. Mission Impossible Rogue Nation. Ein netter Agentenfilm. Aber was mich bei der ganzen Mission Impossible Serie stört, ist eben dieses das, was in der Serie so cool war. Das nehmen sie halt nicht richtig mit, weil sie eben schon in der ersten Folge der kompletten Serie ihr Team zerstört haben. Oder ihre ganze Institution sozusagen. Und die lebt ja immer nur so, ja, am Rande, mal so ein bisschen.
Ja.
Und das natürlich war natürlich als man den ersten Film gesehen hat, war das halt schon total spannend. Aber jetzt ist es halt immer so, mir geht es jedenfalls so, wenn ich Mission Impossible sehe, dann würde ich gerne eben dieses Agenten- und doppelt hinters Licht für sich gegenseitig und mit Masken und nochmal Maske und so weiter und hier aufziehen und da geheim und irgendwelche Schlüssel kopieren und so weiter. Aber das ist halt nicht so schön umgesetzt und das ist halt auch sehr Tom Cruise fixiert. Also nur er.
Ja, stimmt. Wobei, ja, und, ja, stimmt. Also zum Beispiel Ving Rhames ist ziemlich unterrepräsentiert in dem Film. Dafür ist Simon Pegg ein bisschen mehr drin.
Ja, stimmt. Mit dem verbringt er schon viel Zeit. Aber, ja. Trotzdem ist es ein passabler, guter Agenten-Thriller.
Thriller. Thriller.
Ja, also Hörer, auch da ganz kurz, weil gibt es auch eine Folge von uns zu.
Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Also für die Hörer, die jetzt einen von den beiden Filmen sich vielleicht gerne nochmal etwas länger besprochen reinziehen möchten, Edge of Tomorrow, auf Englisch heißt es übrigens Live, Die, Repeat, was irgendwie ein bisschen treffender ist als Edge of Tomorrow, ja, haben wir in Folge 360 am 21. Oktober 2014 besprochen. Ist also vielleicht schon was länger her. Könnt ihr euch vielleicht nicht mehr so genau erinnern. Ich nehme mich auch nicht. Und Mission Impossible Rogue Nation haben wir besprochen am 12. Januar 2016, also dieses Jahr, in der Folge 418, die eigentlich um den Film Gut zu Vögeln geht. Werden wir auch verlinken, aber falls ihr sie jetzt gleich anklicken wollt in eurem Podcast-Player, dann wisst ihr Bescheid, wohin ist.
Ja. Und dann habe ich noch John Wick angefangen, aber das habe ich noch nicht fertig geguckt.
Du guckst die ganzen Action-Kracher nach, die ich schon irgendwie alle durch den Sneakpot gezerrt habe. Das ist ja lustig.
Ja.
Oh. Aber John Wick fand ich gut. Das ist richtig schöne Auf-die-Fresse-Action mit...
Ja, ich habe halt irgendwie die ersten 20 Minuten geguckt und da ist halt immer nur Tränendrüse und
Na,
da hatte ich halt keine Lust mehr weiter zu gucken.
Der wird dann noch wütend und haut ordentlich drauf. Ist ein bisschen wie Liam Neeson. Liam Neeson wird übrigens von Deadpool auch erwähnt, aber ich werde nicht verraten, wie und warum.
Okay.
Ja. Naja, also John Wick kannst du ja dann nächste Woche nochmal besprechen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich den weiter gucke.
Ah, doch, mach das. Das lohnt sich. Doch, okay. Das solltest du tun.
Okay, ja, wenn ich Zeit finde.
Ja, dann halt nicht nächste Woche, sondern übernächste oder so. Du wirst schon irgendwann dazu kommen, das weiter.
Ja.
Jetzt haben wir ja keinen Sneak-Film besprochen.
Genau.
Haben wir letzte Woche schon angekündigt. Ich glaube, da war Halbfinale, gell?
Halbfinale, genau. Portugal gegen Wales.
Richtig. Hast du geguckt?
Hab ich hier geguckt, war.
Ich auch. Ja. Das einzige portugiesische Spiel, wo sie wirklich überzeugt haben. So, ein bisschen.
Ja.
Und in der Verlängerungshalbzeit, wo sie das Tor gegen Frankreich im Finale gemacht haben. Da haben sie auch überzeugt.
Ah, das Tor habe ich immer noch nicht gesehen.
Was?
Ja, ich bin nämlich, also ich habe das Finale geguckt, 90 Minuten. Und da habe ich gedacht, so, boah, du bist so müde, gehst mal ins Bett. Aber habe irgendwie das Telefon Telefon und habe da einfach Sportschau-App und da weitergeguckt.
Mhm.
Und guck so, Hä, wieso steht denn das 1-0? Und da habe ich mir gedacht, ja gut, dann kannst du jetzt auch schlafen.
Nee, ich hatte sehr viel Spaß im Finale. Also ich habe das Tor gesehen, es war ein schöner 24-Meter-Hammer von Meister Eder gewesen. Und ein Holzhammer sozusagen. Und ich hatte viel Spaß auf Twitter mit den ganzen Tweets über die Motten und über Ronaldo und generell einfach so Twitter begleitetes Fernsehschauen. Das Thema hatten wir ja schon häufiger und es hat auch beim Finale wunderbar funktioniert. Und diese Motten haben ja einfach ein unfassbares Potenzial für schlechte Witze gehabt. Und das hat Twitter auch gut umgesetzt, dieses Potenzial. Und ich fand es sehr lustig. Und das hält dann auch wach. Und ich fand es auch durchaus spannend. Also ein WM-Finale, was in die Verlängerung geht, ist auch immer gut.
Ja, klar.
Tja, naja. Insofern waren wir nicht in der Sneak, weil Halbfinale musste geguckt werden. Und das andere Halbfinale ist ja dann leider nicht so ausgegangen, wie wir das gern gehabt hätten. Aber gut, so war das eben.
Ja.
Ja, finde ich jetzt auch albern. Ich meine, klar, man kann sich da vielleicht über den Schiri ein bisschen aufregen, aber ehrlich gesagt...
aber auch nicht wirklich.
Nee, nicht wirklich, weil selbst wenn, wir haben ja keine rote Karte gesehen und da kann er so viele komische Sachen pfeifen, wie er will. Wenn wir es halt auch nicht packen, mal ein Tor reinzumachen, dann können wir hinterher auch nicht sagen, wir wären jetzt weiter. Also,
ja, genau.
Muss man halt mal ein Tor machen und insofern ist das alles müßig.
Genau. Man muss halt eben mal ein, zwei Hütten muss man machen. Also auch wenn man unfair behandelt wird, wenn man Europameister werden will.
Ja, ganz eben. Genau.
Ja.
Tja, naja. Gut, also Frankreich jetzt dann wohl auch also ich hätte es eher, wie formuliere ich das jetzt? Ich hätte es eher Frankreich gegönnt, weil die einfach im Verlauf des Turniers sagen wir mal, bewiesen haben, dass sie auch härtere Gegner aus dem Weg räumen können. Uns zum Beispiel. Und aber auch vorher die groß gehypten Isländer und generell, ich meine einfach Griezmann, der einfach...
Ja, aber ja, auch da wieder, Tore genau macht, das Gleiche. Ja. Hm? So, wenn du kein Tor machst...
Ja, die hatten im Finale dasselbe Problem wie wir im Halbfinale gegen sie, genau.
Genau.
Aber nichtsdestotrotz, die sind sozusagen aus dieser Todesseite, wenn man sich diesen Grafen von der EM so anguckt, dann war ja auf der rechten Seite waren wir und Frankreich und Italien und England und all diese und Belgien und all die ganzen Favoriten und Geheimfavoriten und hast du nicht gesehen. Mhm. Und auf der linken Seite waren diese ganzen No-Names und Portugal. Und ja. Aus dieser linken Seite ist Portugal hervorgegangen mit genau einem Sieg und irgendwie 12 unentschieden. Ja. Also in der Vorrunde. Ja, so. Und dann irgendwie immer in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen irgendwie. Also Portugal hatte irgendwie so sich so ins Finale geschummelt, hatte ich das Gefühl. Und Frankreich hat sich da wirklich auch durch harte Partien hinvorgekämpft. Und ja. Demzufolge hätte ich jetzt irgendwie so vom Gefühl her, wäre ich da bei Frankreich gewesen. Obwohl ich kein großer Franzosen-Fan bin. Also, oder jetzt auch kein besonders großer Cristiano Ronaldo-Hasser. Mhm. Irgendwie war ich dann so auf Frankreichs Seite. Und ich hatte 1-0 getippt und dachte mir so, in der Verlängerung, komm, jetzt macht ein Ding rein, dann habe ich 5 und dann kriege ich noch den Bonus, weil ich hatte ganz am Anfang vor der EM auf Frankreich als Europameister gesetzt. Es hätte sich so alles fügen können für mein Tippspiel. Und dann war es leider nichts. Jetzt bin ich Dritter im Tippspiel.
Hm? Naja, Dritter. Ja. Ich bin 11, meine Frau ist 9.
Sehr gut. I like.
Ja. Ja. Ich muss ja sagen, ich halte familienbedingt dann doch eher für Portugal. Meine Mutter hat mal 2 in Portugal, 1,5 in Portugal gearbeitet, Ende der 60er. Da war noch Diktatur und so, das war etwas andere Zeiten. Mhm. Und von daher... Du
warst noch Quark im Schaufenster.
Ja, aber hallo. Von daher, aber eben diese Begeisterung für das Land, die habe ich halt von immer. So, Portugal war immer schon ein tolles Land, also solange ich denken kann.
Warst du schon mal da?
Ja, war schon zweimal, dreimal da. Habe auch dann die Wohnung gesehen, wo meine Mutter damals gewohnt hat, also nur von außen natürlich, kannst du natürlich nicht mehr rein. Oder wir waren in einem Restaurant, wo meine Mutter dann früher öfter mal essen war und so. Das ist halt schon cool, wenn dann so quasi Familiengeschichte abläufst und so. Das ist schön.
Auf jeden Fall.
Ja, und Portugal ist einfach super, eben noch die Lage da und so. Und deswegen ist halt für mich irgendwie schon ein bisschen, halte ich ein bisschen für Portugal.
Ja, ist verständlich. Ich habe zu Portugal keinerlei Beziehung, weil ich war noch nie da. Ich habe es irgendwie immer nur bis Spanien geschafft und habe es nie irgendwie mal geschafft, da mal um die Ecke runterzufahren.
Okay.
Im letzten Sommerurlaub hätte das theoretisch sogar irgendwie passieren können, aber ist dann halt doch nicht passiert und... Insofern, nee, also habe ich keine besondere Beziehung dazu. Ja, irgendwann schaffe ich es vielleicht mal dahin.
Lohnt sich. Also auch eben so.
Ja, da mal so ein Städtetrip Lissabon, gell? Das muss man sich wahrscheinlich schon mal an, aber habe ich auch noch nicht geschafft.
Ja, oder Porto. Das jetzt im Nachhinein ein bisschen schade. Meine Eltern haben damals, oder wir haben zu viert eine Führung gemacht durch so eine Portweinkellerei und so. Und das war halt das Alter, wo ich noch nicht getrunken habe. Also wo mich das auch nicht interessiert hat. Und jetzt denke ich mir so, Alter, du hättest den geilen Port und alles probieren können. Allein deswegen muss ich schon mal hin. Und ja, habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, meine Mutter hat ja irgendwie noch 2-3 Flaschen 1944er Port im Keller liegen. Der dann
auch noch eine ganz wohl möglicherweise ganz brauchbare Flasche Portwein, die schon sehr alt ist, Also ich, nicht so alt, aber auch was älter. Drüben im Regal stehen ist auch noch zu. Also ich meine, wenn man ihn aufmacht, muss man ihn ja relativ schnell trinken, das ist ja das Problem.
Ja, genau. Aber zwar, das ist schon sehr fein, dieser Port. Ja, und vor allen Dingen eben mit diesem so vom Herrn Nieport persönlich.
Oh ja, geil.
Gekauft und irgendjemand kannte irgendjemanden und dann so, ja, ich brauche hier so, ja, aber dann nimm den und dann nimmst du da aber noch eine Kiste von dem anderen, von dem El Presidente, der ist besser als der 44er. Ja, okay, gut, dann auch.
Gut, dann mache ich das mal.
Den haben wir auch noch irgendwo im Keller.
Ja, cool.
Schön. Der Grund, weswegen ich am Sonntag übrigens während des Fußballs eingeschlafen war, war, dass ich an dem Morgen um 6 Uhr aufstehen musste, weil wir nämlich um 9 Uhr in Dieburg bei einem Sprint-Triathlon gestartet sind. So als Team. 380 Meter schwimmen, 18 Kilometer Fahrradfahren und 4,2 Kilometer laufen. Also ein Zehntel Ironman.
Mhm. Das ist diese Distanz, die ich auch mal gemacht habe, ne?
War das die? Ja, nee, du hast schon länger, du hast 5 gemacht. Aber
oh ja, richtig.
Ist ja in der gleichen Größenordnung. Und ja, also da kann man sich halt schon angemessen zurichten. Also auf der Laufstrecke hatte ich halt einen neben mir, oder war ihn am Überholen und dann ist er einfach die ganze Zeit neben mir geblieben. Und dann sind wir halt fast 4 Kilometer nebeneinander hergerannt und beide so am Limit, dass wir nicht reden konnten. Und dann zwischendrin hatte ich mal ein bisschen Vorsprung und dann hatte er wieder ein bisschen Vorsprung und dann sind wir halt am Ende gleichzeitig über die Ziellinie gelaufen. Aber es war irgendwie cool und haben uns dann später noch unterhalten, dass es uns beide halt total motiviert hat, dass der andere da war. Und ja, es war echt geil.
Ich wollte gerade fragen, ob ihr euch angefreundet habt, aber eben sagtest du, ihr konntet gar nicht sprechen, aber okay, hinterher geht's dann, ja.
Ja, genau, also bei einem Ironman oder so, da, wenn du da sowas hast, dann kannst du reden mit dem anderen. Aber hier läufst du halt schon so, dass man nicht mehr so viel reden kann. Also ich jedenfalls nicht. Wahrscheinlich, wenn irgendwie mein Cousin neben mir hergelaufen wäre, der wäre Kreis um uns gelaufen, hätte immer noch geredet. Aber gut, wir waren halt eine Gewichtsklasse, möchte ich sagen.
Ja. Tja, hey, schön.
So habe ich mal wieder Triathlon gemacht und es sind noch 5 Wochen, jetzt 4,5.
Also sozusagen als Vorbereitungswettkampf mal kurz Sprint und dann auch mal gucken, wo man so steht und so. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Und ja, vor allen Dingen einfach mit den Triathlon-Freunden oder Tänzerfreunden, Triathlon-Freunden mal wieder gemeinsam Wettkampf machen.
Okay.
Also cool. Das war der Hauptgrund. Ja.
Ja, ich musste am Sonntag auch früh aufstehen.
Oh, warum das?
Ja, wir haben ja ich habe ja neulich erzählt, dass wir hier gerade die Wohnung renovieren.
Ja.
Da war das Schlafzimmer dran.
Oh.
Es war jetzt eine Woche Chaos. Wir haben an dem Wochenende, wo wir die letzte Sendung aufgezeichnet haben, haben wir die ganzen Tapeten runtergekratzt. Und das ging sehr viel schlechter als erwartet. Und es war dann so, dass das im Grunde die ganze Woche gedauert hat. Weil man hat ja unter der Woche auch nicht so wahnsinnig viel Zeit.
Nee, wenn man dann irgendwie um 7 oder 8 nach Hause kommt, dann noch 2, 3 Stunden. Und dann
genau, ich komme immer relativ spät nach Hause. Meine Freundin hatte dann immer noch ein bisschen Zeit so und hat quasi den so unten rum, also den unteren Teil der Wand abgekratzt und versucht freizumachen. Und ich habe dann immer oben auf der Leiter und die Sachen an der Decke gemacht. Und zwar dann morgens. Bin dann immer früh aufgestanden unter der Woche. Irgendwie
okay.
Morgens vor der Arbeit, bevor ich das Haus verlasse, nochmal eine Stunde oder eine halbe, dreiviertel Stunde, irgendwie sowas. Erst aufstehen, direkt kratzen, 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 sich komplett dreckig machen, dann duschen gehen, frühstücken ab. So, und das jeden Tag. Also Montag bis Freitag habe ich das jeden Morgen gemacht.
Okay.
Und dann wollten wir am Samstag die Bude streichen und dann am Sonntag das Schlafzimmer wieder einräumen und die Schränke wieder aufbauen und alles. Dummerweise hat sich dann rausgestellt, dass unsere tolle, super Lehmfarbe, die wir gekauft haben für wirklich viel Geld, dass die beim ersten Anstrich nicht so richtig gut deckt.
Ach so, dass die sonntags nicht gestrichen werden darf, dachte ich.
Nee, streichen macht jetzt nicht so den Lärm, das kannst du auch sonntags machen, aber und die Lehmfarbe hat da, glaube ich, nichts dagegen. nee, aber es war so, dass dann der Typ in dem Baumarkt auch gesagt hat, ja, wenn die Wand so, wenn das von der Grundfarbe darunter so ist, dass ihr Angst habt, dass es nicht deckt, dann macht einen ersten Anstrich mit dem, nimmt ein bisschen Farbe raus aus dem Eimer, verlängert den mit Wasser 50-50. Das war übrigens ein Scheiß-Tipp. Wir haben das eher so 75-25 verdünnt, und zwar 75 Farbe, weil das war viel zu dünn mit 50-50. Okay. Obwohl ich das sehr genau abgemessen habe, das konntest du nicht, das ist wie Wasser einfach wie Suppe an der Wand runtergelaufen. Das war Quatsch, die Idee. Das musste man dicker anrühren, damit es überhaupt kleben bleibt. Und dann haben wir da so einen ersten Vorstrich gemacht und dann hieß es ja dann den zweiten Vorstrich, aber nicht bevor das trocken ist. Und dann denkst du dir, ja, toll, damit ist der Tag dann rum, ja. Also, du musst es ja dann irgendwie 6 Stunden trocknen lassen oder sowas. Und dann war das halt auch, als wir angefangen haben, war es möglicherweise schon 14:30 oder sowas, keine Ahnung. Weil das mit dem Abkratzen war noch nicht ganz fertig Samstag früh, das mussten wir dann auch noch machen. Jedenfalls war es dann so, okay, wir müssen morgen den Rest streichen. Das heißt, das ganze Schlafzimmer bleibt unter Folie. Und wir müssen morgen früh, sonntags früh weitermachen. Und dann stehst du da so und dein Schlafzimmer ist komplett unbenutzbar und du willst die Folie jetzt auch nicht wegziehen, weil du musst ja morgen früh weitermachen. Und dann denkst du dir so, wo pennen wir denn jetzt? Und dann war so die Kurzschlussreaktion, ach komm, wir nehmen den Bulli und fahren irgendwo aufs Land raus. Sind wir Samstagabend einfach, haben wir uns den Bulli gegriffen, sind rausgefahren aufs Land, haben uns da irgendwo in einem kleinen Dorf, wo ich früher mal gewohnt habe, vors Rathaus gestellt und haben da gepennt.
Achso, das sieht man ja nicht bei euch.
Nö. Ach, da machst du die Vorhänge zu, das geht dann schon. Sind wir noch in eine Eisdiele gegangen, wo ich früher immer war, als ich zur Schule gegangen bin. Ich habe meiner Freundin mal gezeigt, in welche Schule ich gegangen bin, weil dann das Schwimmbad und so, dann an das Haus, wo ich früher gewohnt habe und so, dann sind wir da ein bisschen rumgelatscht. Und am Schluss haben wir uns dann an so einen öffentlichen Parkplatz am Rathaus gestellt und haben da gepennt. Und nächsten Morgen sind wir dann relativ früh aufgestanden und sind wieder nach Hause gefahren, kamen wieder in unser Chaos zurück. Und haben dann den zweiten Anstrich gemacht und dann tatsächlich im Verlauf des Tages kam noch ein Kumpel von mir vorbei und wir haben dann die ganzen Schränke noch wieder aufgebaut. Also der Plan im Grunde hat da so funktioniert, alles wieder aufbauen. Nur, dass es dann halt so war, wir bauen die ganzen Schränke wieder auf, aber wir dürfen die Wände nicht berühren. Das war ein bisschen blöd. Aber es ging. Also wir haben dann einfach irgendwie eine Kommode da reingestellt oder stand noch ein Wäschetrockner. Und dann musst du halt die ganzen Bretter von dem Schrank lehnst du dann halt immer an die Kommode und an den Wäschetrockner, weil du kannst sie ja nicht an die Wand lehnen. Und musst dann halt den Schrank aufbauen und am Ende kannst du ihn so ranschieben, aber immer noch so ein bisschen Abstand. Und es ist jetzt auch ein Schrank, der keine, also das ist so ein Regalsystem eigentlich eher. Das heißt, es ist jetzt nicht ein Problem, dass die Wände dann nicht mehr trocknen. Das passiert dabei nicht. Und irgendwann gegen Nachmittag war die Farbe dann eigentlich auch schon fast komplett durchgetrocknet. Aber wir haben es trotzdem versucht, die Wand nicht zu berühren. Der Helfer hört hier auch zu. Vielen Dank nochmal fürs Helfen. Kann ich an der Stelle nochmal. Shoutout an Matthias. Dankeschön dafür.
Ah ja.
Und ja, jetzt ist das Schlafzimmer fertig. Und jetzt machen wir erstmal 2 Wochen Pause von diesem Renovierscheiß, bevor es dann hier an das Chaoszimmer geht, in dem ich gerade sitze.
Hast du irgendwas, wo man das hören kann jetzt spontan?
Das Chaos? Nee, ja. Das Chaos ist relativ schweigend, aber wenn ich mich so rumdrehe, ich kann mich ja gerade mal rumdrehen und beschreiben, was ich sehe. Direkt hinter meinem Stuhl ist ein Turm von Kisten. Daran gelehnt steht eine sehr alte Leiter aus der DDR. Dahinter steht ein Billy mitten im Raum, was aber auch vollgeräumt ist mit Kram. Und dieses Billy
lehnt an
3 weiteren großen Türmen Umzugskisten.
Ach hey, ich dachte, da wäre jetzt irgendwo, würde was auf dem Boden liegen, mit dem du mal rasseln kannst oder so, aber...
Direkt neben mir liegt ein Stapel Dreckwäsche, das rasselt nicht großartig. Mhm. Nee, ich fürchte, ich muss passen. Okay. Ich habe hier in die eine Ecke diesen Schreibtisch gestellt und der ist so halbwegs ordentlich. Und wenn ich nur auf den Schreibtisch und an die dahinterliegende Wand gucke, dann merke ich das Chaos gar nicht so. Aber sobald ich mich rechts oder links drehe oder sogar umdrehe, dann merke ich, dass ich im absoluten Oberchaos sitze. Aber immerhin, kann mich hierher zurückziehen und mit dir in Ruhe podcasten, während meine Freundin draußen, weiß ich nicht, treiben kann, was sie treiben möchte, ohne dass sie hier die Aufnahme dabei stört oder dass ich sie jetzt mit meinem Gelaber hier groß irgendwie vom Fernsehen abhalte oder so.
Ja, das ist schon praktisch, wenn man so.
Also insofern hat dieser Raum seinen Wert, auch wenn er im Moment eigentlich für nicht viel zu benutzen ist, außer als Abstellkammer.
Mhm.
Ja, so viel aus meinem Privatleben. Privatleben gibt es eine neue Uhr, habe ich gelesen.
Nein, noch nicht. Ich wollte dir eigentlich nur erzählen, dass ich jetzt mal wieder unseren Sneakpot Affiliate von Amazon benutzt habe und mir eine Uhr fürs Sportmachen gekauft habe.
Heute war ja auch Amazon Prime Day. War die runtergesetzt?
Nee.
Verdammt.
Es gab eine andere, die war runtergesetzt, aber die wollte ich nicht. Weil die kann ich unter Wasser und das ist beim Triathlon dann doof.
Ja, das ist blöd. Das will man nicht.
Genau.
Okay, also du hast den Amazon Affiliate Link. Jetzt muss ich natürlich noch Werbung für den Amazon Affiliate Link machen, liebe Hörer. Wenn ihr auch bei Amazon was kaufen wollt, auch gerne am Nicht-Prime Day, und ihr wollt Amazon als den bösen kapitalistischen Riesen, bei dem ihr es aber trotzdem nicht unterlassen könnt, immer wieder zu bestellen, so wie es uns allen geht, wollt ihr mal so richtig schädigen, aber dabei euren Lieblingspodcastern vom Sneakpot was Gutes tun, dann ist dieser Link genau das Richtige für euch. Dann klickt ihr nämlich diesen Amazon Affiliate Link auf sneakpot.de in der Seitenleiste rechts, findet ihr den und dann kommt ihr zu Amazon und dann bestellt ihr, was auch immer ihr bestellen wollt. Und für euch kostet das genau dasselbe, als wärt ihr direkt zu Amazon gegangen. Aber wir kriegen eine kleine Provision und die zahlt Amazon sozusagen aus eigener Tasche. Also da kommt der, ihr schädigt Amazon Fakt in die ganze Sache rein. Aber gleichzeitig kriegen wir eine kleine Provision und davon kaufen wir dann, weiß nicht, Bier, Alkohol oder neue Mikrofone oder was auch immer wir so brauchen. Mhm. Oder wir finanzieren damit einfach irgendwie unsere Server. Und freuen uns außerdem. Und vielleicht lesen wir dann irgendwann vor, was ihr Lustiges bestellt habt, weil wir erfahren das anonymisiert. Also wir wissen nicht, wer was bestellt hat oder überhaupt, wer ihr seid. Wir wissen nur, dass über unseren Link möglicherweise eine Uhr bestellt wurde zum Beispiel.
Genau. Das heißt, irgendwann demnächst wird diese Uhr bei dir in dieser Liste auftauchen. Und nachdem ich letztes Jahr mit den Halb-Ironman ganz ohne Uhr gemacht habe und du musst dann halt auf der Laufstrecke irgendwelche Leute, Zuschauer oder sonst irgendjemand anlabern, dass die dir die Uhrzeit sagen, damit du dann ausrechnen kannst, wie lange du jetzt wohl gerade unterwegs bist und wie lange du vom letzten Mal Uhrfragen bis hierhin wohl gelaufen bist und wie schnell du damit gelaufen bist und zu welcher Zeit du wohl ins Ziel kommen wirst. Und ich weiß nicht, du kennst das ja auch, wenn man ein bisschen mit Laufen unterwegs ist oder Triathlon, irgendwann läuft man sich halt so ein bisschen dumm.
Und das dann dauert das. Ist nicht mehr so fresh dann.
Dann dauert es halt einfach so unfassbar lange, bis man ausgerechnet hat, wo man jetzt gerade ist und wie schnell und alles.
Ja, und man fängt diese Rechnung immer wieder von vorne an.
Auf jeden Fall.
Man ist dann so irgendwie so 47 Minuten minus 13 war es am Anfang. Das macht dann 4. Nee, warte mal.
7, ach nee, musst du plus nie 7, 4.
Alles wirkt, und dann fängst du wieder von vorne an und verwirrst. Oder du siehst irgendwas, oh, ein Hase hoppelt über den Weg und dann alles vergessen, nochmal von vorne. Fürchterlich.
Ja, genau so war's. Und vergisst natürlich auch alle Zeiten und so weiter.
Okay, aber du, also ohne jetzt die Besprechung der Uhr vorwegnehmen zu können, weil du hast sie ja auch noch gar nicht, aber die kann das dann alles irgendwie. Da kannst,
genau.
Oder, kennt die das Konzept Triathlon? Also, dass die so.
Okay. Das war ein Grund für mich. Also ich hatte vorher von Polar eine, die konnte es halt nicht. Das heißt, da hast du einfach nur Zeiten gehabt und da drückst du halt die Runden ab. Und aber das ist halt so, ja. Und die Uhr, die kennt eben Triathlon, die weiß, dass es dazwischen Transitions gibt und so weiter. Die kannst du dir dann entweder, sagst du halt, ja, okay, ich möchte halt nur einmal draufdrücken, wenn ich irgendwo in der Transition Area bin, weil Schätzwerte reichen mir. Oder du sagst halt, okay, ich möchte, wenn ich aus dem Wasser rauskomme, drücken, damit ich weiß, was es ist. Und dann möchte ich, wenn ich auf dem Rad bin, drücken, damit ich weiß, wie viel ich in der Transition, also in der Wechselzone gebraucht habe. Und dann stoppt die dir aber auch irgendwie, ich glaube, beim Laufen die Kilometer mit und so weiter. Also das macht die dann automatisch.
Die hat auch GPS, ne?
Die hat GPS und die ist wasserdicht und misst den Puls am Handgelenk. Das heißt, du brauchst keinen Pulsgurt. Du kannst natürlich einen tragen. Aber da die Uhr nicht günstig ist, habe ich dann auf die Bestellung von Pulsgurt und so weiter erstmal verzichtet. Wenn ich irgendwann das Gefühl habe, Mensch, oh, ich brauche unbedingt noch so einen Pulsgurt, weil ich wissen muss, wie mein Puls beim Schwimmen ist. Ja, aber auf der anderen Seite, also du kannst eh nicht gucken, während du schwimmst, weil du ja schwimmst. Und ich glaube, der überträgt auch nicht, solange das Ding im Wasser ist. Das heißt, du siehst eh den Puls nicht. Du kannst ihn dann nachher natürlich aufgezeichnet irgendwo in deinem Diagramm angucken. Aber weißt du, die 5-mal, die ich Schwimmtraining im Jahr mache, dann kann ich auch drauf verzichten. Und beim restlichen Disziplin hat er ja einen Puls.
Also ich werde dann die Amazon-Affiliate-Liste beobachten, wann dieser Pulsgurt dann da auftaucht, weil ich weiß genau, du wirst es irgendwann nicht aushalten können, wirst ihn nachbestellen, aber
glaub nicht. Wirklich.
Okay.
Das so wenig, also es gibt so wenig Grund für mich, den zu bestellen. Also außer ich würde mir jetzt irgendwie einen Trainer sowas quasi so ein irgendwie einen Trainer organisieren und der bräuchte Schwimmpulszeiten oder sowas. Hm. Aber schwimmen, ja, mein Gott. Also, ist ja zum Glück für mich wirklich so, muss ich halt ein paar Mal machen, damit es wieder einigermaßen da ist und damit ich nicht kaputt aus dem Wasser komme. Das ist ja alles. Ein bisschen an Neo gewöhnen. Der Rest ist, was soll's.
Das tut gut.
Ja,
die Todesdisziplin.
Ja. Wir überlegen dieses Jahr nochmal einen Sprint zu machen, weil einer unserer Mit-Triathleten hat am Donnerstag ein Foto aus dem Krankenhaus in unsere Triathlon-WhatsApp-Gruppe gepostet.
Was hat ihn da reingebracht?
Eine Autofahrerin und er saß auf dem Rad, was dann echt doof ist.
Alles das noch Foto, dran soweit?
Ja, also ihm geht's gut, nur Prellungen, zum Glück nichts gebrochen, nichts gerissen, ein bisschen Schürfwunden und so. Aber das Rad ist halt hin. Also, ja, jetzt hat er heute ein Foto gepostet von einem neuen Rennrad, was er sich bestellt hat. Ich verstehe nicht, warum das ein Rennrad und kein Triathlon-Maschine, aber egal, das ist halt nicht mein Problem. Und der konnte halt natürlich jetzt nicht bei dem Wettkampf mitmachen und könnte gut sein, dass wir zum Jahresende hin nochmal so ein Sprint-Dings machen, wo du auch schon mal dabei warst. Kann ich ja nochmal Bescheid sagen, vielleicht kommst du ja mit. Oder vielleicht kommt ja einer unserer Hörer noch mit.
Ja, also ich habe kein geeignetes Fahrrad, um da mitzumachen. Insofern weiß ich jetzt nicht.
Aber du hast doch beim letzten Mal auch mitgemacht.
Ja, mit dem Mountainbike, aber ich habe mir auch geschworen, dass ich das nie wieder tue.
Ach, pff, ist doch egal.
Nee, das war super nervig.
Okay.
Also mit dem Mountainbike mit einem vollgefederten möchtest du da nicht mitfahren. Und ich habe halt kein anderes.
Der Schotti hat da schon mal einen Halb-Ironman gemacht. Gut, der ist auch gestört, das wissen wir aber, ja.
Ja. Gut, nee, also mal sehen. Ich will nichts ausschließen, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass ich mit diesem Fahrrad an sowas teilnehme.
Okay.
Aber wenn mir einer der Hörer ein gescheites Rennrad für diesen Event leihen möchte, ich bin relativ groß, also ist jetzt vielleicht sollte es nicht die kleinste Rahmengröße haben, dann könnte ich mir das überlegen. Aber.
Oder die Deutsche Bahn, die verleiht auch Fahrräder.
Boah, weißt du, was die Dinger wiegen? Bist du damit mal gefahren?
Ja, wir sind doch mal zusammen zu dem Chartreuse-Event gefahren damit.
Oh ja, stimmt. Mittlerweile haben sie sie ein bisschen modernisiert. Die haben jetzt dieses komische Computer-Dings da, wo man den Pin eintippt und so. Okay. Sind jetzt am Lenker, also vorne, so das Display, du guckst da so drauf. Das war ja früher so hinten neben dem Hinterrad. Mhm. Aber ansonsten ist das im Grunde, ich glaube, andere Lampen haben sie jetzt auch. Aber ansonsten ist es mehr oder weniger noch dasselbe Fahrrad und die Dinger wiegen halt immer noch eine Tonne irgendwie.
Okay. Und man darf sie nicht mehr überall abstellen, gell?
Ja, das haben sie auch geändert. Das hängt, glaube ich, von Stadt zu Stadt ist das unterschiedlich. Da weiß ich jetzt nicht, ob das bundesweit so ist, aber in Frankfurt ist es so, dass du sie nur noch an solchen Sammelstationen abstellen darfst und wenn du sie woanders abstellst, dann zahlst du irgendeine Strafgebühr dafür.
Das ist halt schade. Also.
Das ist wirklich ein bisschen schade. Früher konntest du sie einfach, glaube ich, an jeder beliebigen Kreuzung im Geschäftsgebiet fallen lassen. Mhm. Und jetzt musst du halt immer zu so einer Station fahren, was halt bedingt, dass du während du fährst, wissen,
wo die Stations sind.
Genau, musst das irgendwie in der App raussuchen, wo die nächste ist, musst dir dann überlegen, okay, da ist eine und da ist eine, von welcher ist dann jetzt weniger weit zu laufen zu meinem Ziel und da musst du halt dahin radeln und wenn du da in der Gegend noch nie warst, dann bedingt das halt wahrscheinlich, dass du irgendwie kurz bevor du da bist, nochmal das Handy rausziehst und guckst und dann habe ich neulich wie du schon sagst, wenn man eine Weile Sport macht, dann wird man immer so ein bisschen wirr im Kopf. Und so ging mir das da auch. Ich hatte es sehr eilig, weil ich in ein Restaurant musste, wo wir verabredet waren und ich war viel zu spät dran. Und die Bahn fuhr irgendwie nicht aus irgendwelchen Gründen und dann war meine Beschlusslage, ich nehme jetzt so ein Bahnfahrrad, das ist die schnellste Rettung, weil wenn ich ein Car2Go nehme, kriege ich da keinen Parkplatz, weil das war am Ende, das Ziel war am Nordend. Da kannst du es mit den Parkplätzen komplett vergessen. Also habe ich gedacht, okay, nimmst du so ein Fahrrad, bin dann losgeradelt und habe dann gedacht, so auf dem Weg, ich krieg dann schon noch raus, wo ich das Ding abstellen muss, aber primär ist jetzt erstmal, dass ich ans Fahren komme. Ich konnte nicht vorher groß recherchieren, wo ich das dann hin muss. Und dann machst du das halt so auf einer längeren Gerade, ziehst du mal das Smartphone raus und fängst da an, in der App rumzudaddeln und immer mit einem Auge zu gucken, wo du hinfährst. Und alles, was man nicht machen soll. Und mein wirres Hirn macht da natürlich nicht die Call-a-Bike-App von der Bahn auf, sondern die Flinkster-App. Und sieht da auch irgend so ein Icon auf der Karte und es war natürlich so ein Flinkster-Auto, was man sich ausleihen kann und nicht diese Station. Aber wie das so ist, wenn du mit einem Auge beim Fahren eines Fahrrads auf dieses Handy-Display guckst, dann kannst du dieses kleine Mini-Icon ja nicht so genau anschauen, ob da jetzt ein Auto oder ein Fahrrad drauf ist. Da ist halt irgendein Bobbel auf der Karte und da fährst du dann hin. Und dann komme ich da an und steht da halt so ein Flinkster-Auto im Hinterhof. Aber das ist ja keine so eine Station. Und dann kommst du noch später zu dem Termin, wo du die Verabredung hast, weil jetzt stellst du erstmal fest, was du überhaupt falsch gemacht hast. Irgendwann kapierst du dann, das ist ja gar kein Fahrradlogo. das ist ja die falsche App. Die sieht halt genauso aus. Die hat auch genauso ein ähnliches Icon, weil die halt alle von der Bahn sind. Und dann machst du die richtige App auf und dann stellst du fest, ja fuck, das ist ungefähr ein Kilometer von hier. Und dann fährst du darüber und dann musst du von da dann zu deinem Termin laufen und dann kommst du irgendwann in ein Restaurant an und die sagen dann, ja, wir sind mit der Vorspeise schon fast durch. Ist dann halt so. Pech gehabt. Ja, insofern Bahn-App, voll super. Also nee, die App kann da wahrscheinlich eigentlich gar nichts für. Es war halt einfach meine grundsätzliche Verpeilung.
Userfehler.
Ja.
Ja, ich möchte noch ganz kurz zum Ende hin einen Podcast empfehlen. Also liebe Hörer, die ihr immer nur leere Podcast-Player habt und denen es nicht so geht wie dem Bob, möchte ich einen Podcast empfehlen aus der Agora Podcast Network Gemeinschaft. Und zwar nennt er sich How Jamaica Conquered the World. Das ist ein...
Oh, did they?
Yes, kind of. Jedenfalls die Musik und der Sport und die Leute und das Lebensgefühl und so weiter.
Ja, stimmt. Ich bin auch großer Jamaica-Fan. Ich habe gerade vorhin, um das jetzt gerade kurz einzuschieben, eine Reggae-Platte aus der Parkstation geholt. Direkt hier vor der Aufnahme.
Ach ja, siehst du? Ja, und der Moderator Rayfield Brown heißt er. Den habe ich zum ersten Mal gehört bei diesem Agora-Podcast. Wir setzen uns zusammen und reden über unsere Podcasts. Und das letzte, weiß nicht, hast du davon schon mal gehört, dieses 23andMe, wo du irgendwie
Speicherprobe... Das ist das, wo du dein Gene analysieren lassen kannst, ja.
Ja, genau. Und das haben die halt gemacht. Also diese ganzen Agora-Leute, da war der Travis Dow auch dabei, den wir ja schon hier in der Sendung hatten. Und ein Algerier, der irgendwie wilde Einflüsse hast, dann hier er, Royfield Brown, dessen Eltern beide aus Jamaika kommen, die aber wohl, also auch starken afrikanischen Einfluss hat und Travis dann halt irgendwie nur Irish und German und French und keine Einmischung mit irgendjemand anders und 4% Neandertaler.
Sehr geil. Und in der nächsten Ausgabe kommt dann raus, dass sie alle verwandt sind.
Nein.
Schade. Ja, nee, es gibt eine sehr schöne Sendung, wo du gerade 23andMe erwähnst oder generell Genanalysen vom Nordfunk, von unserem Hörer K-Ventil, der macht ja den Nordfunk vom Chaos Computer Club Mainz-Wiesbaden.
Okay.
Da gibt es eine Sendung über Genanalyse und die haben da so Gäste, die so eine Datenbank machen, wo du quasi deine Genomanalyse, wenn du das möchtest. Das hat allerdings gewisse Implikationen, über die man sich vorher klar werden sollte, veröffentlichen kannst, sozusagen, du könntest dein Genom open sourcen for the greater good sozusagen, für was weiß ich, Wissenschaftler, die darauf Analysen fahren wollen, sammeln die da halt einfach diese Daten, die da rauskommen, weil das ja sonst sehr teuer ist und wenn das halt die Leute so, jeder macht das für sich, jeder trägt quasi einen kleinen Teil dieser Kosten und dann könnte man, wenn man die alle zusammenwirft, kann man natürlich dann irgendwie ganz spannende Dinge sehen. Unter Umständen als Forschung halt super teuer wären. Und generell, was kann man daraus lesen und was kann da alles gefunden werden und was hat das aber auch für Risiken, wenn du das veröffentlichst, wird dann alles in dieser Nordfunk-Sendung zerlegt, okay, sozusagen und besprochen. Auch sehr interessante Sendung, wenn das jetzt jemand hören möchte.
Ja. Ja, jedenfalls sprechen die auch eben darüber, aber nicht über die Risiken, sondern einfach nur über, ach guck mal, was sind bei mir rausgekommen und ach ja, keine Überraschung und ja, ach ja und so. Und reden dann halt so ein bisschen über ihre Geschichte. Das sind halt alles Geschichtspodcaster im weitesten Sinne. Und ja. Und da ist mir eben dieser Rayfield Brown aufgefallen und habe dann mal in seinen How Jamaica Conquered the World Podcast reingehört. Und er produziert den sehr schön, weil er aus Originalstücken eigentlich die komplette Sendung zusammenschneidet. Das heißt, er moderiert ein bisschen an, sagt hier, darum geht's und das ist unser Thema, bla 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 bla. Und dann hat er eigentlich nur noch Leute, die quasi für ihn sprechen, die er aus, ich habe keine Ahnung, wo er die alle her hat, zusammenschneidet und die dann quasi das Thema erklären und darüber sprechen und natürlich bei Jamaika mit ganz viel Musik. Deswegen möchte ich dir den Podcast auch empfehlen. Also ich habe heute die erste Sendung gehört und die über Dub habe ich gehört und beide sehr schön und beide sehr empfehenswert.
Okay.
Gibt irgendwie 20 Folgen oder so, also ist man auch zügig durch.
Wie lang geht eine? Meine Standardfrage immer, wenn du Podcasts empfiehlst.
20 Minuten oder so. Ja, bei mir kommen doch kaum so lange Podcasts, weil mich das immer so schnell langweilt. Ja, nee, es langweilt mich eigentlich nicht. Ist es eher so, dass ich keine Lust habe, damit anzufangen, weil ich weiß, dass ich jetzt irgendwie die nächsten 2 Tage nur die eine Sendung hören werde. Und ja.
Also wir haben heute den 12. Juli und ich bin jetzt gerade in meiner Podcast-Liste vom Februar in den März übergegangen.
Ach hey. Aber ein paar ziehst du doch vor, oder?
Ja, ein paar ziehe ich vor. Das macht ja diese Overcast, macht das ja automatisch. Aber halt, wenn du jetzt mal von den vorgezogenen absiehst, ist ja dann die restliche Liste und da guckt man halt, wann ist die oberste Sendung sozusagen erschienen und da bin ich jetzt gerade eben vom 28. Februar auf den 1. März übergehüpft.
Mhm. Ja.
Ja, also insofern, ich bin da noch relativ weit hinten.
Aber wenn du jetzt How Jamaica reinkippst, dann hast du 15 Folgen erstmal fertig.
Ja, wenn ich sowas mache und einen neuen Podcast abonniere und der hat halt viele alte Folgen, die ich aber auch nachhören möchte und die stehen da natürlich alle oben, weil die halt möglicherweise halt vor Ende Februar erschienen sind, dann nehme ich die im Overcast und ziehe die so runter, dann mal so, was ich eine Folge von dem, dann 2 oder 3
andere,
die regulär kommen würden, dann
ja, über
die
genau nächste, so
dann schiebe ich die so runter und verteile die so und dann gucke ich irgendwie, dann habe ich die rein verteilt bis irgendwie, was weiß ich, Mitte Mai oder so, oder keine Ahnung, Mitte April und dann denke ich mir so, ja, okay, so hat es einigermaßen Hand und Fuß und dann lasse ich das weiterlaufen.
Ja, das ist gut. Von Agora Podcast gab es jetzt auch vor kurzem eine Gesprächsrunde über den Brexit, was ziemlich gut war.
Okay.
Wo sie sich damit mal beschäftigt haben und auch von Planet Money. Ich weiß nicht, ob du die hörst.
Ich weiß, wer die macht und so, aber ich höre es nicht, nee.
Ja, da gab es auch eine ziemlich interessante Folge. Also wer sich da gerade über das Thema interessiert.
Dealst du jetzt in Aktien oder warum hörst du Planet Money?
Nö, ich hab doch dieses Podcast-Buch mir gekauft.
Ja.
Und da tauchen die halt auch drin auf und da habe ich eigentlich alle, die da in diesem Buch auftauchen, alle mal abonniert und ein paar habe ich wieder rausgeschmissen und ein paar höre ich halt noch weiter.
Okay.
Ja.
Ja, dieses Buch, das musst du mir mal ausleihen, wenn du es durch hast.
Ist durch. Ich kann es, wenn ich dran denke, bringe ich es dir morgen mit.
Oh, cool. Ja, genau. Morgen gibt es wieder Sneak und dann besprechen wir nächste Woche auch wieder einen aktuellen Film, wobei Deadpool ja jetzt nicht so alt war, der war aus dem Februar.
Richtig.
Gerade übrigens jetzt dann bei iTunes, glaube ich, auch noch nicht so lange drin, wahrscheinlich dann jetzt auch in euren, auf Amazon zum Beispiel verfügbar und vermutlich auch in euren Videotheken. Ansonsten haben wir über Age of Tomorrow, Mission Impossible gesprochen, wir haben versucht, euch zu erklären, warum wir nicht im Kino waren. Wieso Stefan beim Finale eingeschlafen ist, was Bob mit seiner Wohnung macht, was für Uhren bestellt werden mussten und Podcast-Empfehlungen hat es auch noch gegeben. Das ist doch eine ganz ordentliche Sendung geworden. Wir freuen uns über Kommentare, nicht nur über Amazon-Bestellungen. Wir freuen uns auch über Flatterklicks oder vor allen Dingen auch zum Beispiel Bewertungen bei iTunes. Oder einfach nur, wenn ihr uns auf Twitter oder Facebook ansprecht, wie ihr möchtet, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir wieder einen Sneak-Film besprechen. Und jetzt heißt es gute Nacht, guten Tag, schönen Abend noch, was auch immer. Tschüssi.
Tschüss.
Jo, unsere
was
halbe
war denn das hier?
Was, wo?
Diese Raus...
Diese was?
Die Rausmoderation.
Ja, die werden jetzt immer extremer.